Der Podcast.
Folge 190, der Jahresrückblick 2025, Teil 3.
Hallihallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachtstage gehabt. Ich auf jeden Fall. Ich bin fett wie sonst was, aber das war ich auch schon vorher. Darum grüße ich euch zur aktuellen Folge unseres Jahresrückblickes 2025. Und mit mir rückblickend ist dabei in Berlin der Kabarettist Tilman Lucke.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, und hattest du schöne Weihnachten?
Ich gehe jetzt mal stark davon aus, als das solches zu bezeichnen. Auch hier wieder Transparenz. Wir nehmen das natürlich alles im Vorfeld auf, weil wir uns auch Weihnachten nicht sehen wollen. Das Lustige ist auch noch ein bisschen Transparenz. Tilman, in Berlin muss Unwetter sein. Weil im Moment siehst du gerade aus wie Darth Vader. Also das ist so, Tilman, rundherum ist schwarz und nur die linke Seite ist so ein bisschen beleuchtet.
Also eigentlich wie der Terminator, gell?
Schwarzenegger. Genau, das kommt ja körperlich bei dir auch ziemlich gut hin.
Übrigens, gut. Terminator ist ja, also fällt mir gerade auf, weil ich mein Gesicht ja auch selber sehe. In der Astronomie wird das Wort tatsächlich verwendet. Für was? Für genau das. Nämlich, also wenn man jetzt, angenommen, man steht jetzt auf dem Mond und sieht die Sonne aufgehen, das ist ja die, also da gibt es ja die Krater und dann sieht man, und genau, also die Lichtgrenze oder die Schattengrenze, die dann da drüber wischt und die, das ist der Terminator.
Genau, auf der Erde haben wir sowas ja nicht wegen der Atmosphäre, weil das ja viel verwischter ist. Egal, darüber wollen wir nicht reden. Nee,
über den gruseligsten haben wir bei mit J.D. Weiss ja schon geredet. Also, sorry, J.D. Vance natürlich. Aber jetzt kommen wir zum Buchstaben K. Magst du ausnahmsweise mal anfangen?
Ja, das Problem, ich sehe gerade, ich habe meinen Buchstaben K hier gelöscht. Aus Versehen, ja. Warte, ich muss ganz kurz...
Jetzt müsste man wie in der Sesamstraße, müsste jetzt dieser Schlemihl vorbeikommen, weißt du, so hinter dir müsste so... möchtest du ein K kaufen und dann hättest du wieder eins.
Schade. Ich habe wieder hergestellt, aber ich ärgere mich. K wie Kühnert, meine Damen und Herren, und zwar Kevin Kühnert. Ich habe es heute mit Alliterationen in der SPD. Kevin Kühnert ist ja seit längerem nicht mehr Bundestagsabgeordneter, ist auch nicht mehr Generalsekretär der SPD, ist nichts mehr. Und jetzt ist er Cheflobbyist eines Anti-Finanzkrise-Vereins. So hat er das zumindest selber vorgestellt. Er hat gesagt, gegen jede Schweinerei in der deutschen Politik gibt es eine Gegenlobby, nur beim Finanzwesen nicht. Und darum hat er jetzt, den Namen habe ich schon wieder vergessen, das ist auch völlig irrelevant.
Naja, ist er also jetzt Finanzwende, das gibt es ja schon eher, schon länger, aber ja. Genau. Er ist jetzt auch dabei.
Also Kevin Kühnert ist jetzt Lobbyist.
Ja, das Wort Lobbyist hat ja immer, also das ist eigentlich...
Das meine ich
Wort,
ganz neutral.
Ja, ich meine es auch neutral, aber der Pöbel draußen, der uns natürlich nicht hört...
Natürlich nicht. Grüße.
Denkt, das ist immer... also sozusagen was Gutes, also irgendwie bei Greenpeace, das sind ja NGOs und die Arbeitgeber, das ist eine böse Lobby. Und eigentlich stimmt das ja beides. Und man kann vielleicht einfach neutralerweise von Politikberatung, Politikbeeinflussung sprechen, weil genau ohne jegliche Politikberatung müsste man sich ganz allein auf den Sachverstand von Jens Spahn verlassen. Also das ist vielleicht auch nicht ganz sinnvoll.
Auf den was? Ich glaube, Jens Spahn bezweifelt selber, dass er Sachverstand hat. Aber auch da kommen wir noch zu. Und ich glaube sogar in der heutigen Folge schon, liebe Hörerinnen.
Okay.
Nein, logischerweise noch nicht. Gut, was hast du bei K?
Bei K habe ich Karlsruhe. Das ist ja bekanntlich der Sitz des höchsten deutschen Gerichtes.
Genau.
Und zwar des Bundesverfassungsgerichts. Und da ist ja dieses Jahr einiges drunter und drüber gegangen.
Frauke Brosius-Gersdorf.
Genau.
Da hättest du ja drei Buchstaben gehabt, wo du es drunter hättest fassen können.
Genau, weil sie eben keine Entenhausenerin ist, sondern drei verschiedene Buchstaben am Anfang
hat. Nicht so wie bei mir. Kevin Kühnert, Bärbel Baas. Das könnten ja alles astreine Entenhausener sein.
Ja, stimmt.
Ja, ich glaube, dazu muss man jetzt nicht allzu viel sagen. Ich bin froh, dass es diese Institution gibt und ich bin auch froh, dass die offensichtlich noch einigermaßen funktioniert. Ich bin nicht froh darüber, wie die Parteien diese Institution offensichtlich behandeln. Und wenn die AfD hier irgendwann mal irgendwas mit Einfluss auf dieses Bundesverfassungsgericht zu sagen hat, wird mir Angst und Bange.
Ja, das schon, aber sie hatte ja diesmal Einfluss, weil...
hintenrum.
Also genau, also nochmal zur Vorgeschichte, also wir haben tatsächlich, ich habe das mal nachgeschaut, es gab noch nie eine, noch nur ganz am Anfang des Gerichts eine Zeitspanne, die noch länger dauerte mit einem sozusagen, wo auf eine Neuwahl eines Richters gewartet wurde. Also eigentlich sollte schon im Dezember 24 ein Nachfolger bereitstehen für Herrn Christ, dann für Doris König im Juli, das war ja auch dann gerade so, geplant und ist im Juli abgesagt worden und dann für Majdowski im Oktober, das haben sie gerade so geschafft. Also sozusagen diese Trödelei der Politik, gut, dann kann man sagen, wir haben gerade eine Neuwahl zu bestehen, wir können jetzt keinen Richter wählen, aber diese drei wurden halt zusammen im Paket vorgeschlagen. Und für Doris König wurde eben Frauke Brosius-Gersdorf vorgeschlagen als Richterin. Und dann plötzlich fragte dann, also da wurde dann eine Kampagne losgetreten, die ist ja für Abtreibung, weil sie eben in einer Kommission der damaligen Ampelkoalition saß zur Reform des Abtreibungsrechts. Das stand im Koalitionsvertrag, da sollte es eine Kommission geben, da war sie eben nominiert worden und hatte da schlimmerweise hatte sie da gesagt, dass das Grundgesetz einer Abtreibungsreform nicht im Wege stehe. Und dann ist sie sofort zur Befürworterin oder noch schlimmer, also Beatrix von Storch und Co. Scheuen ja dann auch nicht davor zurück, also wirklich absolute Lügen zu verbreiten, nicht nur Falschinterpretationen, sondern Lügen. Also sie sei für Spätabtreibungen bis einen Tag vor der Geburt. Das ist niemand, das muss man auch natürlich immer wieder dazu sagen. Und dann gab es ja die Szene im Bundestag in der Woche der eigentlichen Abstimmung, Kanzlerfragestunde, und Beatrix von Storch fragte, können Sie guten Gewissens der Abtreibungsgegnerin Ihre Stimme geben bei der Richterinnenwahl? Und Merz sagte einfach ganz klar ja, und um halt sozusagen dieses dumme Geschwätz da abzuräumen. Und das wurde dann, ging dann auch nochmal.
Und das von jemandem wie Friedrich Merz.
Ja, aber da muss man auch, da gibt es einen interessanten, das ist auch empfehlenswert, jetzt vor ein paar Wochen gab es bei der Zeit einen Podcast, oder den Zeit Podcast, das Politikteil, wo sie mit Mariam Lau gesprochen haben, das ist ja so die CDU-Tante der Zeit, die auch ein Buch über Merz geschrieben hat und die ihn auch kleinteilig beobachtet, und die sagt, der hat sich wirklich gewandelt in den letzten Jahren und Monaten und der ist relativ unideologisch geworden. Der hat also dieses Jahr nicht einfach so dahin gesagt, sondern dem sind andere Dinge, zum Beispiel der Koalitionsfrieden, dann auch inzwischen wichtiger als so eine Frage, die man ja einem Gericht anvertraut. Und das Absurde ist, erstens mal steht das Thema Abtreibung gar nicht auf dem Plan. In den nächsten Jahren, solange die CDU regiert, wird es gar kein Gesetz dazu geben, das den aktuellen Status ändert und somit auch niemanden, der da klagen würde. Zweitens, wenn es dann zu einer Klage käme, dann würde der erste Senat verhandeln, weil es um Grundrechte geht. Also da werden ja zwei Grundrechte gegeneinander abgewogen. Macht der erste Senat, für den die Brosius-Gersdorf gar nicht nominiert war. Also diese zwei Gründe sind eigentlich schon mal absurd genug. Naja, und wie gesagt, diese Fake News, die dann die Dümmsten in der Unionsfraktion, mit Ausnahme von Jens Spahn. Jens Spahn dachte ja bis zum Schluss, das läuft. Also er hätte sie ja gewählt, und dann musste er aber zugeben, ich habe die Mehrheit nicht, weil die Irren, also vor allem eben diese Christen, die sich oft gar nicht mal so als so rechts außen sehen. Ja, Elisabeth Winkelmeier-Becker, genau, würde sich gesellschaftspolitisch eher als liberal sehen, aber sie ist eben knallhart christlich, und jede Rede von ihr zu dem Thema, auch zum Thema, was weiß ich, Sterbehilfe, das ist wirklich der letzte Dreck, den die da redet, und die hat da diese Kampagne mit befeuert, im Verein mit AfD, also quasi auf Social Media mit irgendwelchen AfD-Heinis und Saskia Ludwig in der CDU. Also das waren so die, vor allem eben die Frauen. Das ist eben das Schlimme, dass sozusagen das Thema Abtreibung anscheinend am schlimmsten bei CDU und AfD-Frauen aufgehoben ist. Naja, und letztlich, wie gesagt, um das Thema hätte es eigentlich gar nicht gehen müssen. Mhm. Und dann wurde die nicht gewählt, und im September gab es dann die Nachholwahl. Die zwei anderen sind quasi mit Verspätung gewählt worden, und für Brosius Gersdorf ist dann Sigrid Ebbenegger noch nachnominiert worden, weil eben die SPD ja das Vorschlagsrecht hatte, oder nach Gepflogenheit das Vorschlagsrecht hatte, und jetzt ist das Gericht erstmal wieder komplett. Das ist die gute Nachricht. Also im nächsten Jahr haben wir, glaube ich, keine Wahl, die ansteht. Da kann man froh sein, weil dann würde es wieder um die Zweidrittelmehrheit gehen, die man ja als Regierung als Mitteparteien nicht hat. Ja, das ist ja eben das, was du gesagt hast, dann ist man irgendwann, muss man der AfD vielleicht doch Zugeständnisse machen, genau, oder der Linkspartei, und das ist vielleicht auch nicht besser, weil dann kommen irgendwelche Ja, das sind ja auch unappetitliche Gestalten bei der Linkspartei.
Ist vielleicht nicht gut, aber es wird auf jeden Fall besser als mit der AfD werden. Aber egal. Kommen wir zum Buchstaben L. Damit ich ja jetzt offensichtlich, gebe ich ja jetzt vor.
Ja?
Ich habe bei L Langzeitarbeitslose in Klammern Wagenknecht. Also die langzeitarbeitslose Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist ja für mich sozusagen Beispiel dafür, dass dass Langzeitarbeitslose ganz schwer in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren sind. Ja. Und den letzten richtigen Job, den sie hatte, war ja Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Und seitdem ist die Frau ja quasi arbeitslos. Und alles, was sie versucht, hält sie ja nicht durch. Kann sie ja nicht, weil ja, also muss ja nach diesem Hamburger Modell müssen die ja langsam wieder zurück ans Arbeiten geführt werden. Und das kann sie einfach nicht. Und das merkt man jetzt. Sie hat ja jetzt den Parteivorsitz niedergelegt, hofft jetzt noch Fraktionsvorsitzende in dieser Legislatur im Deutschen Bundestag zu werden, was ja übrigens das einzige Mal ist, dass sie Fraktionsvorsitzende vom BSW im Bundestag sein könnte, weil wir wissen alle, bei der nächsten Bundestagswahl geht es ihnen nicht mit 4,99999% aus, sondern mit 0,49%.
Ja, und also wenn sie dann mal Fraktionsvorsitzende wäre, dann würde sie nach einer Woche merken, oh, jetzt muss ich ja arbeiten, ich lasse es lieber. Und dann kommt wieder die Amira Mohammed Ali zum Vorschein.
Die keiner kennt und das auch zu Recht, glaube ich.
Das auch zu Recht. Also, ich weiß nicht, müssen wir, glaube ich, nicht weiter.
Hast du noch mal irgendwas zum Thema BSW oder so jetzt in den.
Ich glaube nicht. Nee,
dann ist das hier abgefrühstückt.
Also, Ruhe in Frieden, kann man sagen. Oder sozusagen Ruhe in Friedensverhandlungen, was sie ja sowieso immer schon wollen.
Genau. Dann kommen wir zu deinem L.
Mein L ist Leo der 14.
Oh, dann muss ich hinten noch irgendwas austauschen. Aber okay. Nein, ich lasse es mal drin, weil ich habe noch was anderes. Ich habe was. Egal, machen wir später. Das kann ich noch anders ummünzen. Ich lasse das trotzdem. Egal. Leo der 14. Ja, genau. Also der Nachfolger. Also müssen wir als Vollblut-Atheisten über einen Sektenführer sprechen? Müssen wir das tun?
Ja, also man hört ja erstaunlich wenig von ihm. Ich glaube, man hat noch nie von einem Papst weniger gehört, jetzt in dem über halben Jahr, wo er im Amt ist, als von dem, ja.
Auch Benedikt war jetzt auch nicht gerade rührig.
Naja, am Anfang der Amtszeit, da macht man verschiedene Reisen, lässt man eine Enzyklika los.
Aber er ist ja für einen Papst noch blutjung, das muss man ja einfach mal sagen. Also wir haben ja noch eine Weile was von ihm haben, weil... Ja, das Einzige, was mir zu Papst Leo der 14. immer noch einfällt, ist, also wie gesagt, Franziskus der Erste ist ja leider am Abend verstorben oder er wollte sich beruflich verbessern, nur um auch den nochmal unterzubringen, dass man sagen müsste, der heißt wirklich Leo der 14. und nicht Leo Xiff. Das sind römische Zahlen. Ja, weil wenn er Leo Xiff heißen würde, wenn man das rückwärts liest, ist es unangenehm. So,
ja,
aber für katholische Priester nicht ungewöhnlich.
Ja, aber es ist ja gar nicht so ungewöhnlich, denn der Sohn von Elon Musk, der heißt ja XEA12.
Genau.
Und da hat das Einwohnermeldeamt gesagt, bei dir piept's wohl, den Namen lassen wir auf keinen Fall zu, weil 12 sind ja Ziffern, keine Buchstaben. Und da hat er tatsächlich XEA-XI. Und der Sohn, ich weiß nicht, wie er den ausspricht oder ob der überhaupt, weiß nicht, wie man so...
Duda.
Duda.
So sag ich zu meinen Kindern auch immer, Duda.
So hat der Kaczynski ja seinen letzten Präsidenten ausgesucht.
Genau. Wir machten das hier, Duda.
Ja, die Fantastischen Vier haben glaube ich, den Soundtrack dazu geliefert.
Genau. Okay. Ja, sehr schön. Mehr, wie gesagt, Religion haben wir.
Ja, aber interessanterweise haben wir ja das heilige Jahr 2025. Ja, das
toll.
Ist ja, da sind ja alle Sünden vergeben automatisch.
Toll.
Also.
Ja, ich vergebe mir meine Sünden auch täglich. Kann man ja dann machen.
Okay,
kommen wir zum Buchstaben M. Und jetzt das hast du mir fast schon ein bisschen vorgegriffen. M wie Musk. Weil Musk ist ja, also ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass sich das weiter durchzieht. Ja? Elon Musk war ja der Große im Wahlkampf auch von Trump und so weiter und wurde dann zum Chef der Doge, was immer da Doge oder, also der Doge ist eigentlich der Führer von Venedig, aber egal.
Und das hat ist ja, wie wir dieses Jahr wussten, Jeff Bezos, dem das jetzt gehört.
Stimmt. Hat ja mit einer Kettensäge versucht, die Bürokratie zu bekämpfen, hat dabei zufälligerweise immer nur Linke abgesägt, aber ist ja auch in Ordnung. Und dann ist das passiert, was eigentlich schon längst hätte passieren müssen und was ja auch immer wieder passiert, hat sich mit Trump verstritten und hat dazu aufgerufen, Donald Trump in ein Amtsenthebungsverfahren zu stürzen. Komischerweise hat keiner auf ihn gehört. Naja, und jetzt baut er wieder Elektroautos.
Aber das ist ja interessant, dass er eigentlich der Einzige ist, der rausgeschmissen wurde. Oder, naja, eigentlich war es ja so, dieses Doge war ja sowieso nur angelegt auf die, es sollte aufhören zu existieren am 4. Juli 2026, am 250-jährigen Jubiläum der USA und ist jetzt schon ein bisschen früher aufgehört. Aber in der ersten...
Gibt es das nicht noch?
Ja, was weiß ich, also das weiß glaube ich keiner, es ist ja alles immer auch so rechtsunsicher und ob es diese Behörde jetzt noch gibt oder nicht, keine Ahnung, aber die in der ersten Amtszeit sind ja alle entweder rausgeschmissen oder zurückgetreten worden und das, da ist jetzt in der zweiten Amtszeit ist Musk der Einzige, der weg ist, mit Ausnahme des damals im April gab es ja diese Signal-Affäre, mit wo der Angriff, Luftangriff auf Jemen einfach per Snapchat, per Chat geplant wurde, zwischen dieser Jungsgruppe aus Hexeth und Walls, der damals Sicherheitsberater war, und dann hieß es ja, Sicherheitsberater kann er jetzt nicht mehr bleiben, er wird jetzt UNO-Botschafter. Aber das ist, glaube ich, der einzige personelle Wechsel außer Musk, der passiert ist. Obwohl das alles so absurd ist, weil diesmal sind die, die sich an ihn, an Donald Trump angedient haben, ja sozusagen noch gewissenloser und sozusagen wussten ja, worauf sie sich einlassen.
Genau.
Aber er selber könnte ja auch mal wieder jemanden rausschmeißen, einfach nur, weil er schlecht einfach geschlafen aus Prinzip. Hat. Ja.
You're fired, genau. Okay, was ist dein M?
Mein M ist Mediamarkt.
Oh.
Und jetzt nicht, weil ich wieder irgendwas werben will. Nein, der Chef von Mediamarkt ist jetzt, hat den Job gewechselt und ist Bundesdigitalminister geworden.
Genau.
Carsten Wildberger.
Weil der irgendwas mit Medien zu tun hatte.
Ja, also ich finde das ja bemerkenswert. Ich weiß, kenne jetzt nicht das Gehalt des Mediamarkt-Chefs auswendig, aber er hat ja, das muss man ihm auch hoch anrechnen, der hat auf einen Großteil seines Gehalts verzichtet für das Ministergehalt, das er dann jetzt bekommt, mit Aussicht auf, dass er beruflich scheitert, dass er vielleicht sogar zurücktreten muss oder rausgeschmissen wird, weil er zu wenig Erfolg hat. Und also dieses Wagnis rein finanziell, jetzt kann man, die Linkspartei würde gegen Reiche immer ins Feld führen, ja, reich sein ist ja per se schon mal, das ist ja schon ein schlechter Mensch, aber ich finde, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte dieses Gehalt, was er hat, und ich kriege jetzt einen Job, bei dem ich erstens täglich im Kreuzfeuer stehe, dann das, was gelingen soll, höchstwahrscheinlich nicht gelingt, weil in Deutschland ja immer noch die Staatsreligion Föderalismus ist. Das heißt, wenn der Bundesdigitalminister irgendwas sagt, dann sagt aber der hessische Digitalminister,
was sagt der Hesse? Der Hesse sagt nein, sagt der Hesse. Egal.
Ja, also wie bei einem Faxgerät, wollen wir es rauslassen, gell? Also, ja. So, also jedenfalls die... Das ist ein unheimlich großes Risiko persönlich, was er eingeht. Und da muss man, egal was man von der Politik ansonsten hält, müsste man einfach schon mal sagen, es ist gut. Auch ja, das Thema Quereinstieg in die Politik, das sehe ich zwiegespalten, weil natürlich immer, wenn es dann darum geht, Politiker, Berufspolitiker abzuwerten, ja, die haben ja kein Leben und keinen Lebenslauf, die haben ja noch nie was gemacht. Das genau. ist ja auch sozusagen zutiefst populistisch und bösartig. Das nicht, aber wenn zusätzlich einer kommt, der sagt, der sozusagen ja einen Konzern geführt hat und auch gewisse Effizienz dort reingebracht hat, noch dazu einen Konzern, der ja mit Digitalisierung auch Erfahrung hat, da kann man schon auch, also ich habe jetzt persönlich noch nichts von seiner Tätigkeit gemerkt, muss man auch dazu sagen.
Ja, logischerweise nicht.
Aber der ist vielleicht nicht der Falscheste.
Das wird man sehen.
Andererseits auch bemerkenswert, er ist ja parteilos gewesen, ganze 3 Tage lang und dann zur CDU gegangen.
Ja, mein Gott. Also ich finde, weil du sagst Quereinsteiger, ich habe noch nie, kannst du mir spontan irgendeinen Quereinsteiger nennen, der in der Politik irgendwas gerissen hat? Werner Müller, ja gut, okay.
Werner Müller? Ich glaube auch nicht, nee.
Genau. Okay, dann kommen wir zum nächsten Buchstaben und zwar zum Buchstaben N und jetzt lege ich wieder vor. Ja. Das ist jetzt so ein Thema, das habe ich mir da reingeschrieben, weil man, egal was vorher kommt, da kann man so viel reinpacken. Neuwahlen, ja. Mhm. Also wir haben also diese berühmte Bundestagswahl im Februar, das Lustige ist ja jetzt, wenn diese Neuwahlen nicht gewesen wären, also wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, jetzt lass die Ampel jetzt mal irgendwie noch durch und irgendwie kriegen wir das schon noch hin, wäre die reguläre Wahl jetzt auch schon wieder fast 3 Monate her, das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir hätten diese Regierung wahrscheinlich jetzt auch schon, selbst wenn keine Neuwahlen gewesen wären.
Ja, also im Grunde Ja, der letzte Kanzler, Olaf Scholz, ist ja am 8. Dezember 2021 ins Amt gekommen, also ungefähr 2,5 Monate nach der damaligen Wahl. Also das hätte schon auch jetzt wär gewesen.
Da ist jetzt stark von auszugehen, genau. Ja. Friedrich Merz hat es ja ein bisschen länger gedauert, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ich habe es nur angesprochen, weil es eines der prägendsten Ereignisse dieses Jahres war, weil es wirklich viel über, also das gerade das Ergebnis ja auch, also wenn du die einzige machbare, vernünftige Möglichkeit, die bestand, war Schwarz-Rot, die jetzt die Mehrheit ja nach jetzt den Umfragen auch nicht mehr haben, zeigt ja, wie weit wir hier gekommen sind. Ja, und wir sind in Deutschland damit immer noch stabiler als im Rest von Europa. Das darf man ja bitte auch nicht vergessen. Wer sich hier über die instabilen politischen Verhältnisse beklagt, der sollte mal nach Tschechien gucken oder nach Polen oder nach Frankreich oder nach Großbritannien. Großbritannien hat aufgrund seines Wahlrechts aber fällt das vielleicht so ein bisschen raus oder nach Belgien oder in die Niederlande.
Spanien, ja. Es ist tatsächlich bemerkenswert, dass überall entweder Minderheitsregierungen dann sind oder gar keine. Also in Belgien und Niederlanden ist eigentlich nie irgendeine Regierung im Amt. Genau. Oder in Spanien.
Und wir haben wenigstens notorisch immer nur Unfähige.
In Spanien halt von irgendwelchen fragwürdigen Linksaußenparteien abhängig, die halt auch deren einziger Programminhalt die Vernichtung der Juden ist, jetzt übertrieben gesagt. Also das ist schon absurd, was in Europa alles als Regierung durchgeht, ja. Und da muss man sagen,
und da geht es uns eigentlich sogar noch relativ gut. Das kann man ja natürlich keinem Deutschen erzählen. Aber wie gesagt, Andrej Babiš in Polen, also in Tschechien, toi toi toi.
Was ja, wobei es halt auch wieder so wieder beunruhigend ist, dass die Regierung in diesem Jahr, 2025 ja schon zweimal einfach nur mit ganz viel Geld irgendwas gelöst hat. Nämlich am Anfang, bevor sie ins Amt kam, was auch bemerkenswert ist, dass dann ein Wahlversprechen schon bricht, bevor man ins Amt kommt, nämlich mit dem Sondervermögen und zweitens dann mit dem Rentendingsbums.
Ja, ja.
Also
das, ja, wobei das ja muss ich sagen, also diese ganze Rentenproblematik, das habe ich übrigens nicht bei R, ich hoffe, du hast es auch nicht. Das ist ja fast noch ein normaler politischer Vorgang gewesen. Also das grenzte ja schon an Diskussion und an Fraktionsüberzeugung. Das sind ja Sachen gewesen, die waren früher ganz normal.
Ja, aber das Endergebnis ist halt fragwürdig, weil wie oft wollen wir das noch machen? Also,
aber das kann ich dir sagen, so oft wie es geht. Also es wird mal einige Male passieren. Gut.
Ja.
Was hast du bei N?
Bei N habe ich das schöne Wort Namensrecht. Denn seit 1. April gilt ja nicht nur das Selbstbestimmungsrecht, also Geschlechtswechsel ab sofort jedes Jahr.
Genau, so, da kann ich mich einfach Brigitte nennen und in eine Frauenumkleidekabine gehen, so.
Ja, also das ist ja, muss man jetzt, da habe ich jetzt auch gar keine Lust drüber zu reden, was da Pro und Contra sind. Wichtig ist, dieses Transsexuellengesetz wurde halt abgelöst. Das stammt aus den 80er Jahren und war doch ziemlich
diskriminierend. Da gab es ja noch nicht mal Transsexuelle.
Ja, eben ganz, ganz wenige und die wurden halt auch extrem diskriminiert durch diese Verfahrensweise.
Genau.
Und das ist jetzt erleichtert und natürlich, wie einen sagen, vielleicht viel zu weit erleichtert, aber tatsächlich dazu trat das neue Namensrecht in Kraft und das hat eine prominente Befürworterin, deren Namen ich jetzt nenne, die du vielleicht kennst, Remala Bali Radovan.
Nee,
die ist Bundesentwicklungsministerin.
Ach doch, ja, stimmt, den Namen habe ich einmal gelesen und zwar im Wikipedia-Artikel, als ich mich über die neue Bundesregierung informiert habe.
So, und Remala Bali Radovan ist also eine typische, hätte man in den 90er Jahren einfach durchgehen lassen, typische SPD-Doppelnamensfrau. Ja?
Genau.
Die ist, verheiratet, also die deren Eltern stammen aus Irak, ehemalige, also Christen aus Irak und ihr Mann ist Kosovare, also deswegen so ein bisschen so ein Sammelsurium aus Namen. Und die hat gepostet, also dass sie jetzt endlich werden wir nicht mehr diskriminiert. Und sie hat den Bindestrich in ihrem Namen abgelegt. Sie heißt jetzt Remala Bali Radovan, wie vorher, aber ohne Bindestrich. So.
Naja.
Und das hat sie ganz groß gefeiert auf Social Media. Ja, wunderbar, Namen sind mehr als Bürokratie, sind Identität.
Genau.
Und das ist halt so typisch für diese Woken. Und dazu gehört sie ja auch. Die sich wunderbar beschweren können, sie seien zu Tode diskriminiert von der bösen Gesellschaft, von der bösen geltenden Rechtslage, können aber in keinem Satz erklären, worin diese Diskriminierung bestehen soll. Ja?
Ganz einfach, das kann ich dir sagen, das nennt man Narzissmus und das bedeutet, du kannst meine Probleme doch gar nicht nachvollziehen. Ich fühle mich von dir nicht richtig gesehen. Das so, kann man sagen.
Das kann man sagen.
Egal worum es geht.
Beim Bindestrich.
Beim Bindestrich. Der Bindestrich ist wichtig für mich. Also es ist wichtig für mich, dass ich den nicht habe.
Ja, und noch absurder wird die ganze Geschichte. Ich habe ja schon gesagt, also der Erstname kommt aus dem Irak, also aus Arabien, Al-Abali. Mhm. Dort ist Al immer eine Vorsilbe.
Hast du gerade gesagt aus dem Irak? Ich war eben so stolz auf dich, dass du aus Irak gesagt hast und jetzt hast du aus dem Irak. Aber ich will dich nicht weiter kritisieren.
Nein.
Es kann aber sein, dass du es nicht gesagt hast, wir können es nachhören, aber machen wir jetzt nicht.
Nee, Sebastian, ich weiß, worauf du anspielst, aber du verwechselst da die zwei Nachbarstaaten.
Nein, nein, ich glaube, du hast vorhin aus Irak gesagt und jetzt gerade eben hast du, glaube ich, aus dem Irak gesagt. Aber ich will mich jetzt nicht...
Eins von beiden stimmt auf jeden Fall, nämlich, Irak ist männlich und Iran ist ohne Artikel.
Okay, was weiß ich. Egal, weiter, los.
Du wolltest gerade das Gegenteil sagen.
Nein, egal, weiter.
Also jedenfalls Al-Abali, ein arabischer Name, der also mit Bindestrich geschrieben wird und den hat sie auch schon mal eliminiert. Also man muss wirklich sagen, anscheinend hat sie irgendwas gegen Bindestriche. Also die ist für, was Markus Söder für Wurst ist, ist Al-Abali Radoan für Bindestriche.
Einfach gegen weg damit. Bindestriche. Was Markus Söder ist wie für einfach, veganes Essen.
Weg damit, weg vernichten.
Genau, so. Gut. So, dann haben wir jetzt noch einen, bevor wir diese Folge beenden, und zwar das Buchstaben O.
Ja.
Ich habe tatsächlich Obdachlose, aber auch quasi stellvertretend. Also es geht mir nicht um Obdachlose, weil du hast wahrscheinlich mit Obdachlosen viel mehr zu tun als ich. Ich habe ja dreimal in meinem Leben oder viermal in meinem Leben bis jetzt an der Distel gespielt. Und was da auffällt, wenn man vom Bahnhof Friedrichstraße da unter den Brücken lang geht, da sind mehr Obdachlose als in ganz Magdeburg. Das muss man einfach dazu sagen. So, es geht mir um den Stellenwert von armen Menschen. Das hat sich ja komplett gewandelt. Das haben wir ja vor zwei Folgen schon mal besprochen. Dass sozusagen früher waren die Hartz-IV-Empfänger, die Arbeitslosen, das war, die müssen weg und die armen Menschen. Und jetzt auf einmal ist das der Abschaum der Gesellschaft wieder. Ja? Früher haben wir uns, ich weiß noch, als die ganzen Flüchtlinge kamen, haben wir gesagt, für die haben wir Geld, für unsere armen Obdachlosen nicht, vor 10 Jahren. Jetzt ist das Dreck der Gesellschaft. Die müssen da weg. Die kann man auch nicht mehr finanzieren. Wer Hartz-IV kriegt, der bleibt, also Bürgergeld, nee, wie heißt das gerade? Grundsicherung? Heißt schon Grundsicherung? Ich weiß es gerade nicht.
Nee, die Bürgergeldreform, die haben wir ja nächstes Jahr noch vor uns. Da haben wir
genau.
Ja Spaß.
Da wurde dann gesagt, ja, und jetzt auf einmal ist es wieder der Abschaum der Gesellschaft. Also wie schnell sich sowas wandeln kann, nur aufgrund von...
Naja, wobei, also immer dieses Mann oder die Gesellschaft, das stimmt ja nie.
Also doch, wenn ehrlich ich das
gesagt,
sage schon.
Ich bin ja schon seit über 20 Jahren Berliner und mein Blick auf Obdachlose hat sich eigentlich nie gewandelt, weil... Ehrlich gesagt, ich muss auch kein Verständnis dafür haben, wenn man diese, wenn man zum Beispiel das S-Bahn-Abteil unbenutzbar macht, wenn man da, ja, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen und dazu hat niemand das Recht, egal ob man eine Wohnung hat oder nicht. Ja, ich habe zwar hier eine Toilette in meiner Wohnung, aber wie gesagt, die sind nicht als Toilette ausgerichtet oder geplant worden. Und,
genau.
Und das muss man auch dazu sagen. Also das, es gibt, man steckt da nicht drin im Einzelnen, was der für Gründe hat, auf genau. der Straße zu leben. Es gibt Hilfsangebote, warum man die nicht annehmen kann. Oft, also ehrlich gesagt, oft wird man ja angeschrien oder was weiß ich, also so psychische Probleme, die dann dazu führen, dass man eben zum Beispiel auch aus dem Obdachlosenheim rausfliegt oder da vielleicht keinen Platz kriegt. Also das sind, da nützt es nichts, über alle pauschal zu reden, aber
darum ging es mir. So eine Stadt wie Berlin, um die Gesellschaft,
ja.
wie schnell sowas wieder umkippt. In Zeiten, wo die Flüchtlinge kamen,
wo
die Obdachlosen...
Ja, wo es sozusagen bestimmte Menschengruppen gibt, die als gut gelten oder als weniger. Und ja, hat man ja bei den Ukrainern dann irgendwann auch gemerkt, ach, irgendwann merkt man, die Statistik sagt, ja, die arbeiten ja fast alle nicht. Also stimmt jetzt so nicht.
Dürfen
aber,
sie auch nicht?
Die Ukrainer dürfen ja alle arbeiten, aber das Ding ist ja, da gilt ja das Bürgergeld und eben nicht dieses... das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern das Bürgergeld und dann ist eben die Veranlassung zum Arbeiten geringer, als wenn man zum Beispiel weniger oder gar nichts kriegen würde. Und
genau.
Aber das unterscheidet die ja wiederum auch nicht von deutschen oder EU-Bürgergeldempfängern.
Genau.
Also insofern braucht man da auch nicht zu differenzieren.
Genau. Das ist ja das Gleiche. Die waren total willkommen Anfang des Krieges gegen die ukrainischen Flüchtlinge. Hatte keiner was, weil die sahen aus wie wir. Die konnte man ja auch, also wenn sie das Maul aufgemacht haben, konnte man die ja nicht unterscheiden. Und jetzt sind es Schmarotzer.
Ja, also, aber wichtiger als das zu benennen, wäre ja irgendwie schon das Problem auch zu erkennen und sagen, ja, da gibt es halt falsche Anreize. Und es gilt dafür das ganze gesamte Bürgergeld. Aber
genau.
Gut, das kriegen wir beide nicht gelöst.
Sowieso nicht. Was?
Wir machen jetzt den Sack zu für diese Folge mit dem Buchstaben O und ich sage Ochsenknecht.
Oh Gott.
Ich habe ja auch die bunten Meldungen in meinem Alphabet.
Du, warte mal, was ich noch alles habe.
Und zwar, man weiß gar nicht, wer Jimmy Blue Ochsenknecht ist, außer dass er einen bekannten Nachnamen hat. Mehr ist auch nicht. Aber der kam ja auch, das ist ähnlich skurril und abstrus wie der Fall Block, von dem wir schon gesprochen haben in diesem genau. Rückblick. Jimmy Blue Ochsenknecht ist 30 Jahre alt geworden, hat das ganz groß in einem österreichischen Hotel gefeiert und mit dem Wirt dann ganz jovial per WhatsApp das ausgeklüngelt. Ja, ja, mach die große Fete, mach Täfel da alles auf, ich zahle es dann und ja, ich reiche die Rechnung dann weiter. Dann kam die Rechnung, ja, und das kennst du ja wahrscheinlich auch. Dann ist da in der Überweisung halt so ein dummer Zahlendreher drin, dass man dann nicht merkt. Dann ruft der Wirt nach ein paar Monaten an, ja, ist das Geld jetzt da? Ach, habe ich ja, Zahlendreher. Nächste Überweisung, ja, wieder ein Zahlendreher und so weiter. Ach nee, ich gebe es weiter, es hat irgendjemand...
Scheck ist in der Post, sagten wir früher.
Ja, also das ging eben jahrelang so und dann gab es irgendwann eben eine Anzeige und der kriegte also Post und wenn man so eine Anzeige kriegt, dann muss man ja wohl dann so seine Adresse, also unter der einen die Polizei weiter erreichen kann. Ist natürlich auch seltsam, warum sie einen dann anschreibt. Aber so funktioniert es halt. Schreiben Sie Ihre Adresse bitte hier schön auf. Und er schrieb dann eine Fantasieadresse in Italien. Vielleicht am Petersplatz 1 oder so, keine Ahnung, auf. Wo kleiner Tipp, das sollte man mit der Polizei nicht tun. Da haben dann die italienischen Kollegen dort sich die Beine in den Bauch gestanden und das führte dann eben sogar dazu, dass er wegen Flucht und Verdunkelungsgefahr auch verhaftet und nach Österreich ausgeliefert wurde. Das ist ja schon zwar EU, aber auch einen deutschen Staatsbürger auch ins EU-Ausland auszuliefern, ist auch nicht so leicht, aber bei ihm haben sie eine Ausnahme gemacht und ja, er hat dann einen unfreiwilligen Ochsenstopp in Österreich gemacht.
Ernsthaft? Du hast jetzt nur für diesen scheiß Wortwitz hast du, ja gut, okay, ich muss mich melden.
Weißt du, wozu haben wir denn so Promis, wenn man sich nicht über sie erheben kann auch? Ich meine, das ist ja der letzte Depp natürlich, der wird auch in seinem weiteren Leben nie irgendwas leisten. Der wird sich den nächsten Geburtstag nochmal leisten, aber nicht beim selben Hotel.
Na vielleicht hat er sogar die Unverfrorenheit, man weiß es nicht. Gut, kommen wir zur Auflösung. Falls ihr die letzten beiden Folgen nicht gehört habt, wir haben ja Prognosen Anfang, also bei unserem letzten Jahresrückblick gemacht, jeweils 10, also 5 Tillmann, 5 ich, also Fragen uns gestellt und dann davon lösen wir jetzt 2 wieder auf.
Ja, also Frage 5 lautete, welche Fraktionen und Gruppen sitzen im neuen Bundestag? Und da waren wir beide an der Realität vorbei. Wir haben beide auf 6 Fraktionen getippt. 5 ist die Lösung. Du hast allerdings sozusagen eine richtige Fraktion mehr drin. Also CDU, CSU, dann AfD, SPD und Grüne waren quasi für uns beide gesetzt. Und du hast noch gesagt, BSW und Linksfraktion sind drin. Und ich habe gesagt, BSW und FDP sind drin. Also du bist quasi einen Schritt näher an der, könntest einen halben Punkt kriegen, aber keinen ganzen auf jeden Fall.
Genau. Weil sowohl BSW als auch FDP nicht im Bundestag sind und aus heutiger Sicht muss man sagen, Gott sei Dank.
Ja, okay. Dann 6. Frage, welchen Job hat Christian Lindner am Jahresende, also nicht welche Art von Job? Ja. Wir haben schon in unserem Alphabet letzte Folge drüber gesprochen, aber ich löse das jetzt mal auf. Du hast gesagt, er ist Fraktionschef im Bundestag. Kleine Anmerkung, obwohl du gesagt hast, dass seine Partei 4,5%
kriegt. Habe ich da aber auch angemerkt. Ich habe dir gesagt, dann wollen wir wissen, so wisst ihr, wie wenn man auch Schwarz und Rot beim Roulette gleichzeitig setzt.
So, genau. Oder bei die Pascalsche Wette. Also Gott gibt es und Gott gibt es nicht. Also wette ich drauf, dass es ihn gibt. Weil wenn es ihn nicht gibt und ich begegne ihm, also dann kann ich ihm ja nicht begegnen, kann mich dafür nicht bestrafen, dass ich nicht geglaubt habe. So ähnlich
genau.
Hast du es gemacht mit Christian Lindner. Und ich habe gesagt, er wird Vorstand in einem Privatunternehmen. Da habe ich jetzt das Recht gehabt, denn er ist ja, wie wir bei G rausgefunden haben, Gebrauchtwarenhändler. Gebrauchtwagenhändler. Genau. So.
Also wir sagen Gebrauchtwaren, kann sie auch sagen.
Ja, ja, passt genau.
Schon. Passt schon.
So, was möchtest du mich denn fragen?
Okay.
Für 2026.
Okay, warte mal, ich überlege gerade. Nehme ich so, wie ich es aufgeschrieben habe. Wird die GroKo durchhalten? Also, wird man spricht jetzt schon, habe ich in einigen Artikeln gelesen, von der Verampelung dieser Regierung. Ja, also es ist jetzt offensichtlich ein Schimpfwort. Verampelung. Wird diese Regierung dieses Jahr durchhalten? Als nächste.
Ja, also man hat jetzt natürlich im Blick, dass es doch auch, wenn es gar nicht mehr anders geht, also ich glaube, der Knackpunkt wird der Haushalt sein. Alles andere, also sowas wie Bürgergeldreform, Migrationsthema, da wird es sicher noch ein, zwei andere Dinge geben, die da großen Zoff verursachen und die quasi den Koalitionsvertrag nochmal aufschnüren wollen. Bärbel Baas wird sich noch hervortun durch viel Blödsinn, den sie da redet. Also da glaube ich, dass das dann egal ist, sondern es geht darum, kriegen wir im November oder Dezember diesen Haushalt beschlossen, ja oder nein, oder notfalls verschieben wir ihn noch ins neue Jahr. Und da würde ich schon sagen, dass das klappt, da reißen sie sich dann zusammen. Also ich würde sagen, die Regierung platzt nicht.
Tatsächlich muss ich dir da auch zu, also ich könnte jetzt einfach aus Gründen das sagen, aber da kriegen wir dann einfach, obwohl ich muss was anderes sagen, ne?
Nein, ist ja bescheuert. Musst du nicht.
Also ich glaube auch nicht, ich glaube, dass die große Ampel, nennen wir sie mal so, also einfach von der Wertigkeit her, dass die durchhalten wird. Also werden wir entweder beide null oder beide einen Punkt kriegen.
Ja, gut, dann meine Frage an dich, die PISA-Studie kommt ja alle 3 Jahre raus, 2023 wurden die Schulen quasi damit beschäftigt, die haben ja noch sonst einfach viel zu wenig zu tun, mussten diese Tests ausfüllen und im Dezember 2024 kommt diese neue PISA-Studie dann raus mit inzwischen ungefähr 80 Staaten, also OECD plus X, also quasi die entwickelten oder die Schwellenländer werden da untersucht. Nach Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften, 3 Kategorien werden da abgefragt und die Deutschen sind in den letzten Jahren durch Corona oder auch durch sich selber so ein bisschen abgerutscht. Und jetzt natürlich die Frage, wird der Trend fortgesetzt? Also wird Deutschland quasi noch weiter unten stehen?
Meinst du insgesamt oder jetzt also, speziell bei den MINT-Fächern oder?
Sagen wir mal so, es gibt ja 3 Kategorien, also kleine Erinnerung, also beim Lesen sind wir auf Platz 21, bei Naturwissenschaften auf Platz 22 und bei Mathe auf Platz 24.
Und ich glaube, Lesen ist das Einzige, wo wir also nicht abgerutscht sind, ne? Wie war denn das? Ich
weiß nicht mehr das genau. Ist richtig. Genau. Lesen und die anderen sind teilweise sind immer ein paar Plätze nach hinten gerutscht. Und jetzt könnte man natürlich detailliert antworten, aber ich würde eher sagen, was ist die Tendenz? Also was ist sozusagen 2 von 3 mindestens?
Also die Tendenz ist aufgrund der ganzen Perspektive und allem, was hier passiert ist und auch Flüchtlingsproblematik, das zählt ja leider Gottes auch immer noch mit rein. Man muss ja einfach, und das meine ich jetzt überhaupt nicht kulturchauvinistisch, aber je mehr Ausländer du in der Klasse hast, deren Muttersprache nicht Deutsch, sondern die einfach des Deutschen nicht mächtig sind, umso schwieriger wird das natürlich und wirkt sich aufs Gesamtergebnis aus. Und darum bin ich einfach knallhart der Meinung, es geht weiter nach unten. Ich persönlich halte davon übrigens überhaupt nichts, aber
da sind wir uns sogar auch wieder einig. Weil,
das ist also, ja aber was ganz anderes.
Weil, nee, es ist ja so, Asien ist ja immer ganz weit vorne und am meisten Singapur und China.
Die, weil man die da schön auswendig lernt.
Streiten sich um Platz 1 und es gibt, es ist vielfach belegt, dass in China natürlich, dann kriegt der Lehrer so einen Stapel mit Blättern Tests oder inzwischen vielleicht sogar online, aber dann kriegt er den Test und denkt, und dann sammelt er den hinterher von den Schülern ein und denkt, Mensch, ich muss ja für mein Land irgendwas tun. Was wird jetzt dieser Lehrer tun, bevor er den Test weitergibt nach weiter oben?
Naja, sagen wir mal so, das sind ja alles Multiple-Choice-Tests, ne?
Ja.
Da ist ja nichts mit irgendwas Schreiben oder so, das ist ja alles Multiple-Choice. Und vermutlich dann auch noch mit Bleistift, da kann man schon was machen.
Ja, und das ist auch so. Und die Deutschen sind so streng bürokratisch, die würden das nie, ein deutscher Lehrer würde das nie machen, sondern der sagt, ich will möglichst, wenn das dann quasi aus dem Sinn ist, soll es mich nicht mehr an meinem restlichen Burnout hindern.
Und deswegen, natürlich sagen dann die cleveren Lehrer auch, na Mensch, wenn wir so scheiße abschneiden, vielleicht tut sich dann endlich mal was. Die realistischen wissen, es tut sich vielleicht nichts.
Aber jedenfalls würden sie da nicht eingreifen. Und,
genau, das auf keinen Fall.
Und dazu kommt natürlich, dass das ein ganz klares Setting ist von was gewusst werden muss. Also dieser Kanon ist ja international dann festgelegt und das hat ja mit dem, also das stimmt schon, dass es schwierig ist, das national zu vergleichen, auch die Art, wie man lernt, also dieses Auswendiglernen wird da bevorzugt. Jetzt bin ich natürlich kein Anhänger von Waldorfschulen, die das Gegenteil sagen. Also irgendwie irgendwas ungefähr zu wissen reicht schon aus und nur irgendwie mal an einem Buch vorbeigegangen zu sein reicht auch schon aus. Das meine ich natürlich nicht, aber die Methodik der PISA-Studie ist durchaus in Zweifel zu ziehen. Also du sagst, wir rutschen ab, sag nochmal, wie viele Plätze, also sagen wir mal, der Durchschnitt, das ist ja jetzt Platz 22 von den drei Fächern. Auf welchem Durchschnitt landen wir im nächsten Jahr?
Ach, na ja, gut, sag mal, wie viel nehmen teil?
Ja, ungefähr 80 Staaten. Also
ja, ich sag mal 25.
Platz 25, ja, dann würde ich sagen, da es sich um Durchschnitt handelt, würde ich sagen, wir rutschen nur auf Platz 24 ab.
Genau, und irgendwie so wird sich das vermutlich auch. Ich sag mal so, wenn wir steigen, hast ja trotzdem du gewonnen.
Das auch, ja.
Ja, genau. Also bist du quasi auf der sichereren Seite. Wobei, man weiß es nicht. Wenn wir richtig hart verlieren, habe ja auch ich gewonnen.
Ja.
Und das Schöne ist, es gibt keinen dazwischen. Ich glaube nicht, dass wir auf 24.5. Platz anlanden werden.
Gut, Sebastian, dann hoffe ich übrigens, dass du heute Nacht gut reingerutscht bist ins neue Jahr. Das haben wir am Anfang der Folge halt gar nicht gesagt.
Ja, ich habe halt gearbeitet. Nee, warte mal. Wie viele Folge haben wir jetzt?
Wir haben jetzt die...
Genau. Das ist halt das Schöne, meine Damen und Herren.
Ach nee, stimmt gar nicht. Ach nee, Entschuldigung.
Ja, deswegen, wir rutschen noch rein. Ich wollte gerade sagen, ich bin doch noch gar nicht drin im neuen Jahr.
Sorry, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Genau. Siehst du, das kommt davon, wenn tut, als würde man. Ja,
also. Nein. Darum wünsche ich euch einen guten Rutsch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns am 1. Januar. Das Erste, was ihr am 1. Januar, wenn ihr völlig verkatert von Silvester aufwacht, obwohl ihr könnt ja gleich im Prinzip, nachdem ihr angestoßen habt, ich werde das auch auf 0 Uhr setzen, nachdem ihr angestoßen habt, könnt ihr gleich Lucke und Hengstmann die vierte Folge unseres Jahresrückblicks hören. Bis dahin, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Sauft nicht so viel. Du auch nicht, bitte, Tillmann. Wir hören uns dann im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss.